Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ich euch heute eine Botschaft bringen darf. Und zwar hat Antje, wie jedes Jahr, unter Gebet einen Bibelvers für die Gemeinde gezogen. Und dieser Vers könnte sowas wie eine persönliche Jahreslosung für unsere Gemeinde sein. Die Jahreslosung für alle Christen auf der ganzen Welt von den Herrnhutern, die ist ja dieses Jahr aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9, Vers 24. Dort heißt es: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Darüber haben wir letzte Woche schon ein bisschen ausgetauscht. Und dieser Vers, ich glaube, hilf meinem Unglauben, der könnte die Antwort sein oder das Gebet sein, das aus den Versen folgt, die Antje für uns gezogen hat. Dazu später mehr. Wir gucken uns jetzt erstmal an, welches Wort Antje gezogen hat. Die Verse stehen bei Jeremia im 17. Kapitel, sind die Verse 5 bis 8. Und ich hätte gerne das erste Bild, Hauke, wenn das geht. Genau. Es fängt an. So spricht Jahwe: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut, der sich auf Menschenkraft verlässt und sein Herz von Jahwe abkehrt. Er ist wie ein kahler Strauch in der Steppe, der vergeblich auf Regen hofft. Und, geh nochmal zurück, bitte. Also ihr seht den kahlen Strauch, das ist jetzt nicht richtig Steppe, das ist schon Sandwüste. Das ist in der Nähe von Death Valley in Kalifornien. Und das nächste Bild ist dann Death Valley. Und der Vers geht weiter. Verflucht ist der Mensch, der auf Menschenkraft vertraut und nicht auf Jahwe. Er ist wie ein kahler Strauch in der Steppe, der vergeblich auf Regen hofft. Er steht auf dürrem Wüstenboden im salzigen Land, wo niemand wohnt. Und ihr seht da das salzige Land, das ist Badwater Basin. Und da ist eben viel Salz in der Erde und das Wasser da ist ungenießbar. Also da kann man, selbst wenn man Wasser findet, nicht leben. Ich finde du kannst jetzt das Bild einfach so stehen lassen und dann sage ich Bescheid, wenn das nächste kommt. Ich finde diese Verse erstmal ganz schön harten Tobak. Ja? Wenn wir auf Menschen trauen, uns auf unsere menschliche Kraft verlassen und unser Herz von Jahwe abkehren, dann wird es uns schlecht ergehen. Ich glaube nicht, dass der Vers so zu verstehen ist, dass wir keine Menschen trauen sollen. Natürlich sollen wir Menschen vertrauen, denn wir sollen unseren Nächsten lieben und Liebe hat immer was mit Vertrauen zu tun und auch mit einem großen Vertrauensvorschuss. Aber wenn wir uns mehr auf menschliche Kraft als auf Gott stützen, wenn ich denke, dass ich alles alleine schaffen muss und aus eigener Kraft, dann liege ich falsch. Da ist kein Segen drauf, sondern eher das Gegenteil. Genauso wie ich mich nicht auf mich allein verlassen soll, soll ich mich auch nicht einfach auf einen anderen Menschen verlassen. Ich soll nicht anderen Menschen mehr vertrauen als Gott und mich auf deren Kraft mehr verlassen als auf die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir auf uns selbst oder andere mehr vertrauen als auf Gott, dann kommt es zu sowas wie dem Dritten Reich oder Sekten. Ich verstehe es ja. Es ist leichter, den Versprechungen eines Menschen zu glauben, der einem irgendwie klug erscheint und der Hoffnung verspricht, der sagt, es wird alles besser. Und diese Hoffnung, die brauchen wir ja. Je mehr, umso schlechter es uns und unserer Umgebung geht. Wie wunderbar, wenn dann einer verspricht, dass es mit der Wirtschaft bald wieder bergauf geht, dass es Arbeit geben wird und jeder wieder seine Familie ernähren kann. Wie fantastisch, wenn einer uns eine kleine, sichere, abgeschottete Welt bietet, in der wir uns ohne Kontakt zur Außenwelt selbst durch unsere Arbeit ernähren können, vom Land leben und Frieden haben. Aber hat Jesus so gelebt? Hat er sich in ein fruchtbares Hinterland zurückgezogen und mit seinen Jüngern in Frieden wie in einem Kloster gelebt? Nein, er war mit den Menschen, bei den Menschen, unter den Menschen. Er hat seine Jünger nicht gelehrt, Klöster zu gründen und in Abgeschiedenheit zu leben. Darum ging es nie. Er war mitten unter uns und hat Anteil an unserem Leben genommen und hat Jesus sich dabei etwa wie ein Diktator aufgeführt? Hat er allen gesagt, was sie dürfen und was sie nicht dürfen? Hat er über die Menschen geherrscht und klar vorgegeben, wer dabei sein darf und wer nicht dazugehören kann? Nein, Jesus hat alle eingeladen. Seine Botschaft war, das Himmelreich ist ganz nah herbeigekommen. Ja, es ist schon da. Kehrt um zu Gott. Diese Botschaft war nicht nur für Juden oder nur für Pharisäer oder sonst eine exklusive Gruppe. Jesus hat jeden mit einbezogen. Die Armen, die Witwen und Waisen und die Fremden, die Gläubigen, die Zweifler, die Ungläubigen, die Zöllner, die Huren, alle. Allen galt die Botschaft Gottes, dass ein Gnadenjahr angebrochen ist und dass wir alle die Chance haben, zu Gott zurückzukehren. Hat Jesus die Leute gezwungen, sich ihm anzuschließen? Hat er Macht und Druck ausgeübt? Keinesfalls. Er hat eingeladen. Komm, folge mir nach. Und dann hat man die Wahl, ihm nachzufolgen oder auch nicht. Aber Jesus hat ganz bestimmt niemanden zu irgendetwas gezwungen. Denk mal an die Ehebrecherin, von der wir bei Johannes im 8. Kapitel lesen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben sie gerade auf frischer Tat ertappt und bringen sie vor Jesus, um sein Urteil zu hören. Auf Ehebruch steht Steinigung. Jesus sagt, dass derjenige, der ohne Schuld ist, den ersten Stein werfen soll. Niemand verdammt die Frau und auch Jesus tut es nicht. Er entlässt sie mit den Worten, du kannst gehen, sündige aber nicht mehr. Ein Diktator oder Sektenführer würde nun alles daran setzen, die Frau unter Beobachtung und Kontrolle zu haben, dass sie auch ja nicht wieder sündigt. Von Jesus wird das nicht berichtet. Er vertraut darauf, dass die Frau in Zukunft gute Entscheidungen treffen wird. Und wenn nicht, er lässt sie frei. Es ist nicht immer leicht, mit dieser Freiheit oder in dieser Freiheit zu leben. Es ist manchmal sehr bequem, wenn einem genau gesagt wird, was richtig ist und was falsch, schwarz oder weiß, gut oder böse und nichts dazwischen. Und wenn dann einer Gutes verspricht und alles so schön einfach ist, weil wir genau wissen, wer auf die eine Seite gehört und wer auf die andere, dann wollen wir diesem Menschen vertrauen, den man anfassen kann, der konkrete Vorschläge hat, wie wir politisch oder geistlich wieder ins Reine kommen. Dem wollen wir gerne ganz und gar vertrauen. Einer der Gründe, warum Hitler an die Macht kam, war, dass Deutschland keinen König oder Kaiser mehr hatte und die Menschen sich nach einem Papa sehnten. Ja, nach einem, der ihnen half und sie beschützte. Aber die gute Art von Schutz und Hilfe, die Art, die uns nicht gleichzeitig die Freiheit raubt, die kriegen wir nur von Gott. Der einzige Mensch, dem wir ganz und gar vertrauen können, ist Jesus, weil er nicht nur Mensch war, sondern auch Gott ist. Als Jeremia das Volk vor dem Fluch warnt, hatte Jesus noch nicht auf der Erde gelebt. Es gab also keinen Menschen, dem man so vertrauen konnte wie Gott. Also nochmal, ja, wir dürfen und sollen Menschen vertrauen, aber niemals dürfen wir Menschen mehr vertrauen als Gott. Auf die großen Fragen hat nur Gott eine Antwort. Manchmal spricht er durch andere Menschen zu uns, aber wir müssen dann immer prüfen, ob es Gott ist, der spricht, und was von dem Menschen kommt, der spricht. Wenn also Jeremia das Volk warnt, dann muss das Volk prüfen, ob er wirklich eine Botschaft von Gott überbringt oder nicht. Und so wünsche ich mir natürlich, dass ihr zum Beispiel uns als Gemeindeleitung vertraut, dass wir die Gemeinde gut nach Gottes Willen leiten, dass wir niemandem absichtlich Schaden zufügen werden, dass wir nicht auf krummen Wegen gehen, dass wir wirklich immer versuchen, Gottes Willen zu erkennen und umzusetzen und dass wir wirklich das Beste für alle im Sinn haben. Und ihr könnt uns auch vertrauen, dass wir all das wirklich auf dem Herzen haben, aber wir sind und bleiben fehlbare Menschen. Und deshalb müsst ihr alles prüfen, was wir sagen und tun, denn ihr sollt nicht der Gemeindeleitung folgen, sondern all euer Vertrauen auf Gott setzen und ihm gehorchen und seinen Willen tun. Denn So schlecht es denen ergeht, die ihr Vertrauen in ihre eigene Kraft setzen oder in die Kraft anderer Menschen anstatt in Gottes Kraft, so gut wird es denen gehen, die sich ganz auf Gott verlassen und alle Hoffnung auf ihn setzen. Bevor ich dazu etwas sage, erst noch ein kleiner Ausflug in die Verse vor den Vers, den Antje gezogen hat. In den ersten vier Versen von Jesaja 17 geht es um Götzendienst. Gott ist zornig mit dem Volk Juda, weil das Volk vor allem auch schon die nächste Generation Aschera anbetet, anstatt Gott anzubeten. Das hat Konsequenzen. Gott gibt das Land, das er dem Volk zugesagt hatte, zur Plünderung frei und wird zulassen, dass das Volk in einem fremden Land versklavt wird. Ihr habt ein Feuer meines Zorns angezündet, das ewiglich brennen wird. So endet Vers 4. Und dann geht es unmittelbar weiter mit dem Vers, den Antje gezogen hat. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut, sich auf Menschenkraft verlässt und sein Herz von Jahwe abkehrt. Wenn wir uns von Gott abkehren, werden wir sein wie ein kahler Strauch in der Steppe, der vergeblich auf Regen hofft. So steht es in Vers 6. Wir werden auf dürrem Wüstenboden stehen, im salzigen Land, wo niemand wohnt. Da kann auch niemand wohnen, weil wir im salzigen Land verhungern und verdursten. Kurz, wir werden dort sterben. Aber dabei bleibt es nicht. Gott sagt, was passieren wird, wenn wir uns gegen ihn entscheiden und andere Götter oder uns selbst wichtiger nehmen als ihn. Er sagt aber auch, was passieren wird, wenn wir uns auf ihn verlassen. Mach's mal das nächste Bild, bitte. Gesegnet ist der Mann, der auf Jahwe vertraut, dessen Hoffnung Jahwe ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser steht und seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün und frisch. Ihm ist nicht bange vor dem Dürrejahr. Er trägt immer seine Frucht. Da ist Steppe, Wüste, unfruchtbares Land und Einsamkeit auf der einen Seite. Aber was für eine Verheißung auf der anderen Seite. Wenn wir Gott vertrauen, dann gibt es nichts zu fürchten, selbst wenn furchtbare Dinge kommen. Jeremia sagt nicht, dass es nie wieder eine Hitzewelle geben wird, dass es nie wieder ein Dürrejahr geben wird. Nein, das wird kommen. Aber der, der an Gott festhält, braucht sich davor nicht zu fürchten, denn seine Blätter bleiben grün und frisch. Das können sie, weil der, der auf Gott setzt, seine Wurzeln im Wasser des Baches hat. Wenn wir unsere Kraft, unseren Lebenssaft von Gott bekommen, dann tragen wir Frucht. Ich ziehe hier noch einmal eine Parallele mit dem Evangelium nach Johannes, diesmal Kapitel 15, die Verse 4 und 5. Da steht, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. Die Frucht, von der Jeremia spricht, ist ziemlich sicher die gleiche wie die, von der Johannes spricht. So denke ich das zumindest. Die Frucht ist die Frucht des Geistes, denn es ist der Geist Gottes, der uns Kraft gibt, die Dinge zu tun, die wir tun sollen. Und es ist der Geist Gottes, der immer wieder mit dem lebendigen Wasser beschrieben wird. Wenn wir wie Bäume sind, die am Bach stehen und unsere Wurzeln nach dem Wasser ausstrecken, dann heißt das für mich, dass wir uns nach dem Willen Gottes und seiner Kraft ausstrecken sollen. Wenn wir immer an Gottes Wasserquelle angeschlossen sind, ja, Rebe, Weinstock, wenn wir immer an Gottes Wasserquelle angeschlossen sind, werden wir immer Frucht tragen. So verheißt es Gott durch Jeremia. Ich habe das schon einmal gesagt und ich wiederhole es heute, weil es wirklich wichtig ist. Viele von uns haben, glaube ich, ein falsches Verständnis davon, was es heißt, Frucht zu bringen. Oder vielleicht kein falsches Verständnis, aber ein unvollständiges Verständnis davon, was es heißt, Frucht zu bringen. Viele denken, dass Frucht zu bringen heißt, Menschen zu Gott zu führen, dass sie sich bekehren und mit Gott leben und Jesus nachfolgen. Und vielleicht ist das tatsächlich auch eine Frucht, aber wir sind zum Beispiel an anderer Stelle gerufen, Ernte einzubringen. Und da geht es gar nicht um die Frucht, die wir herangezogen haben, sondern um die Frucht von Pflanzen, die andere gesät haben. Das können wir bei Matthäus 9 und Lukas 10 nachlesen. Frucht bringen ist also nicht das Gleiche wie Ernte einbringen, und Menschen mit Gott bekannt zu machen, ist eher Ernten als Frucht einbringen, als Frucht bringen. Ich bin sicher, dass Jesus die Frucht des Geistes meint, wenn er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Rebe. Wir können keine Frucht bringen, wenn wir nicht mit Jesus verbunden bleiben. Aber was heißt das? Welche Frucht können wir bringen, wenn wir mit Jesus verbunden bleiben? Gemäß dem Grundsatz, dass jeder nur seine eigene Art hervorbringen kann, kann aus Jesus nur Heiliger Geist kommen. Und die Geistesfrüchte sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Solange wir uns nicht von Gott abwenden, sondern von ihm unsere Kraft bekommen, so lange werden wir immer Frucht tragen, selbst in Dürre- und Hitzeperioden, also in Zeiten, wo es uns nicht gut geht. Denn wenn wir an Gott festhalten, dann tragen wir immer Frucht, egal wie die Umstände sind. Und diese Frucht ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Diese Frucht ist für andere Menschen bestimmt. Sie sollen an unseren Früchten erkennen, wer unsere Quelle ist. Sie werden an uns erkennen, wer Gott ist und wie Gott ist. Das wird die Sehnsucht in ihren Herzen wecken, ebenfalls aus dieser Quelle Kraft zu schöpfen. Denn die Frucht ist ja nicht nur für die anderen Menschen, sondern sie bewirkt auch in uns ein umfassendes Shalom, einen Segen, ein Wohlbefinden und ein rundherum Wohlergehen, den höchsten Frieden, weil wir wissen, dass wir bei Gott im richtigen Stand sind. Es ist also eigentlich ganz einfach. Wir haben die Wahl. Will ich im salzigen Land sein, wo niemand wohnt, auf dürrem Wüstenboden, vergeblich auf Regen wartend, oder will ich am Bach stehen und immer gut versorgt sein und immer Frucht tragen? Es bedarf nur dieser einen Entscheidung. Traue ich mehr auf Gott als auf alles andere? Liebe ich Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft? Oder verlasse ich mich lieber auf mich selbst und auf andere Menschen? Wenn ich euch die Frage so stelle, dann ist die Antwort praktisch vorgegeben. Ja, natürlich wollen wir alle lieber die Geistesfrüchte und rundherum Wohlergehen und so. Aber in echt ist das ja gar nicht immer so ganz klar. Wenn ich dich frage, willst du leben oder sterben, dann werden die meisten oder hoffentlich alle von euch sagen, ich will lieber leben. Ja, aber trotzdem rauchen wir, treiben wir zu wenig Sport, trinken zu viel Alkohol, sind nicht genug an der frischen Luft, essen Junkfood, verpesten unseren Planeten. Das tun wir alles, obwohl wir doch eigentlich leben wollen. Deshalb ist es nicht damit getan, sich einmal für Jesus zu entscheiden und dann läuft alles. Jeden Tag neu sind wir gefragt, uns für Gott zu entscheiden oder gegen ihn. Jeden Tag neu gibt es die Chance, uns auf ihn auszurichten, seinen Willen zu erfragen und ihm zu vertrauen, dass er alles gut macht für uns. Erinnert ihr euch? Ich habe euch schon einmal gefragt in einer Predigt, hast du dich heute schon bekehrt? Diese Frage gilt es immer wieder zu stellen und zu beantworten. Immer wieder muss ich prüfen, ob ich meine Prioritäten richtig setze. Ist Gott wirklich an erster Stelle? Und geht damit einher, dass ich meine Zeit mit ihm, aber auch die Zeit mit den Geschwistern in der Gemeinde wichtiger nehme als andere Dinge? Versuche ich immer mehr zu verstehen, wie sehr Gott mich liebt und handle dann aus Liebe als geliebtes Kind? Ich komme wieder zurück auf die Herrnhuter Jahreslosung dieses Jahr. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Amen.